sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 124. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Und uns erwartet heute eine Folge vor allem mit Spielen, einer News, die jetzt gar nicht so sehr überraschend ist. Und aber nicht mit dem US Open Cup, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, gibt es noch so einige Spiele. Und wir machen das also in der nächsten Woche, dass wir uns dann mal die Spiele genauer ansehen und die besonderen Highlights. Das eine oder andere war ja schon dabei und es wird ja auch das eine oder andere Team geben, was so mit so einigen bekannten Spielern unterwegs sein wird. Deswegen US Open Cup nächste Woche. Aber heute können wir endlich mit einer Meldung starten. Ja, gut, wir haben vor 3 Wochen, 4 Wochen schon mal darüber gesprochen. Da war es noch ein Gerücht. Jetzt ist es offiziell. Lieber Wolf, du bist ja auch mit dabei. Was ist denn diese News?
Die USL gab heute am Mittwoch, den 19.03. bekannt, dass es ein Auf- und Abstiegssystem geben wird. Also auf Englisch so schön Promotion and Relegation. Und das wird dann der erste US-amerikanische Profisport sein, wo man auf- und absteigen kann. Und zwar aufgrund von sportlichen Gründen und nicht, weil der Owner die Lizenzgebühr fürs Team bezahlt hat. Und ja, wir hatten, wie schon erwähnt, vor 3-4 Wochen geredet, weil es da sehr stark in der Gerüchteküche war. Jetzt ist es offiziell. Was ich am interessantesten aus dem Pressestatement fand, war, dass es mit überzeugender Mehrheit beschlossen worden ist durch die Owner. Man hört was von 90% Zustimmung. Das fand ich dann doch sehr überraschend. Aber ja, in kurz, die USL, sobald es die erste Liga geben wird, hat dann ein Auf- und Abstiegssystem zwischen Liga 1 und Liga 4. Oder zumindest Liga 3 auf jeden Fall.
Wir hatten es ja beim letzten Mal schon besprochen, als es noch in der Gerüchteküche war. Die USL braucht das für ihre erste Liga in jedem Fall, weil natürlich, wenn sie eine erste Liga sein wollen, müssen sie der MLS Konkurrenz machen und das können sie nur, wenn sie einen Auf- und Abstieg anbieten. Ansonsten wären sie das gleiche wie die MLS oder gäbe es für die Fans keinen Grund, in ihre Richtung zu wechseln. Von daher war das die einzig mögliche oder mögliche Variante, die sie nehmen können. Ist es aber auch die interessantere, muss man natürlich dazu auch sagen. Aber was siehst du denn für Probleme aktuell, die trotzdem auf die Liga zukommen könnten?
Puh, also zum einen sehe ich ja immer noch die Frage, wie sie das alles hinbekommen wollen, weil es ja gewisse Regeln gibt, die die Teams befolgen müssen, wenn sie ein Erstligateam sein wollen. Ich will da jetzt gar nicht so tief in die Materie eintauchen, weil das sind sehr viele Hintergründe. Aber so als Beispiel, der Owner muss einen Hauptwert quasi von 40 Millionen Dollar haben, also quasi den Net Worth. Dazu muss das Team für 5 Jahre garantiert sein, dass es quasi finanziert sein kann. 1 Million Dollar müssen jedes Jahr hinterlegt werden in der Liga und es gibt Stadionkapazitäten von 15.000 Plätzen. Und allein das dürfte schon viele der bisherigen USL-Teams vor großen Problemen stellen. Und ich bin ganz ehrlich, was mich am meisten noch an dieser ganzen Geschichte interessiert, ist, wie wurden die Owner überzeugt? Weil in den letzten Malen, wo es immer hieß, ja, die USL wird beim nächsten Treffen der Owner und quasi Clubpräsidenten mal abstimmen wollen oder darüber reden wollen, da hieß es immer, ja, es gibt Interesse, aber viele, die dagegen sind und man kann sich nicht einigen. Klar, seitdem wurde bekannt gegeben, dass es eine erste Liga geben wird, aber mir kann doch jetzt keiner erzählen, dass der Großteil der Neinsager nur durch die Mitteilung, es wird eine erste Liga geben, plötzlich ins Ja-Lager gewechselt ist. Weil klar, du wirst auch mehr Geld bekommen können, weil andere Sponsoren bieten sich dir an, die jetzigen wollen dir mehr Geld bieten, es gibt vielleicht einen guten TV-Deal. Klar, aber um halt an diese Gelder zu kommen, musst du erstmal wieder viel Geld investieren als Owner. In zum Beispiel ein Stadion mit 15.000 Plätzen, in einen Kader, der die Qualität hat und der höhere Gehälter hat und so weiter. Und daher würde mich sehr interessieren, was da hinter den verschlossenen Türen noch irgendwie an Geschenken oder Überredungen gemacht worden ist. Und genau das sehe ich auch als Problem, wenn die vielleicht nicht eingehalten werden können, die Geschenke oder Überredungen. Aber dazu kommen wir später vielleicht nochmal.
Also ehrlich gesagt, ich vermute schon, dass da auch ein paar, sagen wir mal, Geld zusammen gemacht wurden, so als Sicherheit auch für die Clubs, weil natürlich der Batzen Geld, mit dem sie dann in die erste Liga starten müssen, das ist schon nicht unerheblich. Und das könnte für einige Teams durchaus ein Problem sein, weshalb ich vermute, dass die USL da auch eine gewisse Unterstützung zugesagt hat. Ja, warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Was ich bis dato ganz interessant finde, ist auch, wie sich die Clubs verhalten. Die meisten sind noch recht ruhig, was ja auch okay ist, weil die Meldung ist ja jetzt auch erst frisch veröffentlicht worden. Aber so vereinzelte Clubs haben schon mal gesagt, in welche Richtung es bei ihnen gehen wird. Hartford beispielsweise ist einer von den Clubs, wo man schon davon ausgehen kann, dass die in die erste Liga gehen wollen. Das Schreiben, was der CEO da an die Fans verschickt hat, geht da sehr stark in die Richtung. Aber klar, bis dahin kann ja auch noch einiges passieren. Die erfüllen ja auch schon einen Teil der Bedingungen, beispielsweise die Stadiongröße. Von daher haben sie da vielleicht auch weniger Aufgaben als andere Teams. Aber trotzdem wird das Ganze noch sehr spannend werden. Und wir schauen dann mal, wie sich das entwickeln wird, weil das natürlich Auswirkungen auf alle Ligen hat. Also sie müssen mit 12 Teams mindestens in der ersten Liga starten. Wobei starten vielleicht nicht unbedingt. Im ersten Jahr hat man ja oftmals noch mal ein paar Zugeständnisse. Aber sie müssen recht bald 12 Teams sein, mindestens. Sodass natürlich auch die anderen Ligen gegebenenfalls mit aufgefüllt werden müssen. Und ehrlich gesagt, 12 Teams in der Liga sind auch noch recht langweilig. Also muss da sehr schnell schon mehr kommen, damit es überhaupt interessant bleibt. Klar ist jetzt, ab 2028 haben wir nicht nur eine erste Liga, sondern auch den Auf- und Abstieg. Und bis dahin halten wir euch dann auf dem Laufenden, wie der Status ist und wie sich das entwickelt hat, welche Teams dabei sind, welche Teams in der zweiten Liga bleiben und wie die Zusagen von der USL auch sind. Wollen wir schon mal in die USL Championship gehen und uns da das ein oder andere Spiel mal ansehen, was vielleicht interessant war an diesem Wochenende?
Können wir gerne machen. Da gab es tatsächlich einige interessante Ergebnisse. Also jederzeit.
Dann springen wir mal nach Colorado. Die Switchbacks haben zu Hause gespielt und hatten die Wilden aus Detroit zu Gast. Was aufgefallen ist, das Wetter war tatsächlich Colorado-mäßig. Also es hat direkt geschneit und dürfte bitterkalt gewesen sein. Aber immerhin war es kein großer Schneesturm, also es war noch, also ich meine, sie haben die ganze Zeit mit einem weißen Ball gespielt, also noch alles völlig in Ordnung, völlig easy. Was war so dein Eindruck von der Partie?
Ja, also dafür, dass es das, glaube ich, erste Spiel von Colorado in der Saison war, zumindest heimspieltechnisch, war es echt gut gefüllt. Also wir hatten 8000 Zuschauer im Stadion. Und mir fiel aber negativ was anderes auf, und zwar Detroit. Nicht im sportlichen Sinne, aber im Trikotsinne. Denn irgendwie ist es ein extrem langweiliges Trikot. Wer es nicht kennt, es ist im Wesentlichen weiße Hosen, weiße Stutzen, ein weißes T-Shirt von hinten, ein weißes T-Shirt von vorne. Aber in der Mitte gibt es einen etwas breiteren, ich glaube türkis-grünen Streifen. Und das war's. Und umso länger ich über Detroit nachdenke, umso mehr muss ich an Leute denken, die früher irgendwie ganz edgy und punkmäßig drauf waren und heute irgendwie doch sehr lahm und langweilig und ja, bieder geworden sind. Ich möchte jetzt an keinen gewissen deutschen Punkmusiker erinnern, der neulich in den Schlagzeilen war, aber irgendwie dafür, dass Detroit so wild, rowdy und verrückt ist, sind irgendwie die Trikots in den letzten Jahren irgendwie sehr, sehr langweilig. Finde ich irgendwie enttäuschend, um ehrlich zu sein.
Ja, also das sind keine besonderen Trikots. Die Farben sind irgendwie auch ganz interessant, gerade vom Auswärtstrikot. Aber sie sind jetzt auch nicht so super hässlich. Von daher ist es normale, recht langweilige Trikots, das muss man zugeben. Was mir bei Detroit übrigens auch aufgefallen ist, die waren in den ersten Minuten ganz schön anfällig, zumindest in großen Teilen des Teams. Wer super stand war, was heißt super, aber wer noch okay stand, war die Verteidigung und der Torhüter. Aber Die Switchbacks hatten gerade so in den ersten 4-5 Minuten mehrere sehr, sehr gute Chancen. Und da ist schon aufgefallen, das hätte ganz schön schnell böse enden können.
Gehe ich völlig mit. Ja, die erste relevante Szene war ja auch schon in der dritten Minute. Es gab eine Flanke zum linken Strafraum, zum linken Pfosten natürlich im Strafraum. Und Hanya hat da den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor gesetzt. Da hätte es dann schon sehr früh in Führung gehen können. Aber ansonsten muss ich halt auch sagen, war jetzt die erste Halbzeit irgendwie relativ langweilig, fand ich.
Na, wir hatten noch eine Situation, ich überlege gerade so, vielleicht in der 30. oder so in dem Umkreis, wo ein Spieler von den Switchbacks im Strafraum von Detroit war und dann zu Fall kam. Der Schiedsrichter stand recht nah und hat sofort signalisiert, hier gibt es an der Stelle jetzt keinen Elfmeter, wo man schon irgendwie gemerkt hat, der Switchback-Spieler wollte da vielleicht schon einen Elfmeter haben. Und nachdem er zum Schiedsrichter gesehen hatte und dieser sofort signalisiert hatte, nein, weiterspielen, ist er sofort aufgestanden und hat weitergespielt. War eine interessante Szene auf jeden Fall.
Finde ich auch schon mal besser, als die dann irgendwie wirklich noch 3 Runden über den Platz rollen, weil sie doch noch versuchen, den letzten Quäntchen Mitleid rauszuholen. Dann lieber mitzubekommen, okay, faul, Schwalbe hat nicht gebracht, steh wieder auf und versuche ein Tor zu schießen. Das hat ja Hanya in der Situation noch gemacht, deswegen, ja, würde ich sagen, das Beste aus einer eher doof aussehenden Sache rausgeholt. Fand ich noch okay. Also macht es noch sympathischer als das Standardverhalten, wenn man nicht quasi sofort Mitleid vom Schiri bekommt.
War vielleicht aber auch das stringente Anzeigen des Schiedsrichters. Hanya ist direkt auch in den ersten Minuten in der zweiten Halbzeit wieder aufgefallen. Beispielsweise in der 48. Minute. Dort schießt er kraftvoll aufs Tor. Aber in dem Fall hatte er ein bisschen Pech, weil Saldana ist derjenige, der im Tor ganz sicher steht, da hinten bei Detroit. Und ihn ja so via Fußabwehr quasi verhindert. Allerdings ist so ein bisschen das Problem, dass Tejada, Spanisch. Ich glaube, Juan als Vornamen. Leider auch sehr gut steht, den Abtropfer entgegennimmt und das Tor machen kann. Pech für 2 Leute. Der eine, der das Tor nicht gemacht hat. Der andere ist der Torhüter, der eigentlich gut gespielt hat, der auch in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gute Aktionen hatte. Und der dritte ist derjenige, der das Tor macht, der freut sich.
Bin ich ganz dabei. Man muss auch tatsächlich sagen, dass das so klassischer Tirada ist. Also dazwischen rennen, nochmal kurz den Abpraller reinhauen. So hatte er auch zum Beispiel eine gute Szene gehabt im Finale gegen Rhode Island. Das heißt, war jetzt nicht völlig überraschend, dass er genau so das Tor machen wird. Aber Stichwort überraschend, es gab dann noch 2 Tore in der Partie, die beide, wie ich fand, sehr kurios waren. In der 62., also knapp eine Viertelstunde später, kommt Detroit zum Ausgleich. Und die Szene kann man sich echt mehrmals angucken, um sie zu verstehen. Es gibt von Detroit einen langen Ball aus der eigenen Hälfte, von rechts quasi Richtung linke Ecke des Strafraums. Der Ball prallt von dort von einem Spieler zurück in Richtung Strafraum. Der Keeper kommt raus, versucht quasi nach unten hinzutauchen und Smith schafft es quasi, während er den Keeper nach unten stürzen sieht, den Ball nochmal zu berühren, sodass er am Keeper vorbei ins leere Tor reinrollt. Das sah sehr kurios aus, aber reichte dann zum 1:1 für Detroit, die zum Ausgleich kommen.
Detroit hatte übrigens in dieser Partie die beste Chance, etwas sehr, sehr Witziges zu machen, aber sie haben sie verpasst, weil bei den Switchbacks stand Herrera am Tor. Detroit hat ebenfalls einen Torhüter, allerdings als Ersatztorhüter, der auch so heißt. Sie haben ihn leider nicht eingewechselt. Ich hätte es begrüßt. Ansonsten, in der 82. Minute gibt es nochmal eine weitere kuriose Szene, die zu einem Tor führt. Und in dem Fall ist es ein Querpass, der in den Strafraum geht. Und im Strafraum befinden sich sowohl ein Angreifer wie auch ein Verteidiger. Der Verteidiger ist leider aber derjenige, der eher am Ball ist und versehentlich den Ball Richtung Tor schießt, sodass er jetzt leider ein Eigentor auf seinem Konto hat und das letztendlich das Siegestor ist. Die Partie endete an der Stelle dann ganz schön bitter, zumal er mir vorher nicht groß negativ aufgefallen ist.
Gehe ich mit. Also Douglas Craw ist eigentlich ein recht solider Verteidiger. Da hat man so ein bisschen so diesen einen Moment in jeder Saison, wo man mal kurz doof aussieht. Da würde sich sehr geärgert haben, weil ich denke, wenn man bedenkt, dass die Saison gerade erst angefangen hat, wird man das in ein paar Wochen wieder vergessen haben. Unterm Strich muss man sagen, dass Colorado schon durchaus das stärkere Team war, mit 60-40% Ballbesitz, 13-6 Schüssen oder 4-2 Torschüssen. Weil ich sage mal halt, die Effizienz am Ende ist halt dann noch das Wichtigere gewesen. Und da ja auch in Form von Glück ein bisschen bei Detroit. Weil bei beiden Toren hätte ja nur ein Zentimeter auf der falschen Seite schon entschieden, ohne nicht reinzugehen. Und daher, ja, unterhaltsame Partie, aber auch nicht so viel passiert, muss man sagen.
Überraschend ist in dem Fall natürlich, dass Detroit das Spiel gewonnen hat. Sie hatten ja ihre erste Partie, ja, hatten sie auch gewonnen, hatten sie ja gegen Miami gespielt, sind damit jetzt mit 6 Punkten gerade auf Platz 1 in der Tabelle. Allerdings, klar, die Saison hat frisch angefangen, da wird sich noch einiges ändern. Aber für Detroit erstmal ein ganz guter Start. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Und dann kümmern wir uns mal um eine Partie, die, man kann es so sagen, das Heimteam hat mit einer 3-Tore-Führung vorne gelegen und geht am Ende aber trotzdem nicht mit 3 Punkten nach Hause. Um welche Partie es sich handelt und was da passiert ist, das gibt's gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Sie war ein Tennis-Wunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie gerade schon angeteasert, wir gehen jetzt mal in einem Spiel, wo die Heimmannschaft am Ende dann doch nicht mit ihren quasi zu erwartenden 3 Punkten nach Hause ging, weil sie eine 3-Tore-Führung verlor. Es ist die Partie zwischen El Paso Locomotive gegen Phoenix Rising. Phoenix Rising, wir wissen es, hat Patrick Rakowski, den deutschen Torhüter, im Tor. Und El Paso, unterschiedlich gute Leistung in der letzten Saison, um das mal diplomatisch zu sagen. Was wäre denn jetzt, abgesehen von dem Teaser, den ich ja eh schon gebracht hatte, deine Erwartung an diese Partie gewesen?
Etwas schwierig zu sagen, weil ich die Partie ja immerhin live gesehen habe. Aber ich habe schon erwartet, dass El Paso ähnlich stark wie gegen Colorado auftreten wird. Und bei Phoenix habe ich gedacht, die müssen eine Leistung zeigen, weil gegen Tulsa haben sie mir nicht wirklich gut gefallen. Und ich würde sagen, am Ende haben wir genau das bekommen. Also El Paso hat stellenweise eine echt gute Leistung gezeigt. Und Phoenix hatte dann durchaus auch Phasen, wo man gemerkt hat, die können dann doch deutlich besser spielen als wir gegen Tulsa. Und ich versuche das schon wirklich spoilerfrei zu erklären.
Mir sind bereits vor dem Anpfiff 3 Dinge aufgefallen. Punkt 1. Das Trikot von El Paso finde ich, glaube ich, gar nicht so hässlich. Also es sieht zumindest interessant aus. Man kann es so während des Spielgeschehens nicht immer so hundertprozentig erkennen, aber es macht neugierig. Punkt 2. Was so gar nicht neugierig macht, ist die Mittellinie. Die sieht aus, als wenn sie handgezeichnet wäre. Also ein paar Wellen sind da drin, wie man das halt so macht. Dabei handelt es sich aber um einen Kunstrasenplatz. Denn dieser Kunstrasenplatz ist mal wieder ein einziger Flickenteppich. Und sieht wirklich nicht schön aus. Aber wie, gehen wir mal zum Fußball zurück. Wie lief denn die Partie? Wie startete sie?
Sie startete tatsächlich, wie ich fand, eigentlich ziemlich unterhaltsam. Und zwar mit einem Törchen. Und da muss ich sagen, hat die gute alte Pike doch für ein schönes Tor gesorgt. Es gab eine Ecke für El Paso. Phoenix versucht, den Ball rauszuköpfen. Trifft aber auf Beto Avila, den man ja auch aus der MS-Zeiten kennt. Avila nimmt den Ball in der Luft mit der Pike an und haut den Ball oben links ins Tor rein. Patrick hatte keine wirkliche Chance, rechtzeitig zu reagieren, geschweige denn dort hochzufliegen. Sah gut aus, sah schön aus, aber war, glaube ich, auch eher so ein Glücksschuss, mal kurz draufgezogen. Und aufgrund der 80.000 Leute im Strafraum auch wirklich schwer zu erkennen. Frühe Führung für El Paso. Ich würde sagen, eher ein Glückstreffer als wirklich ein geplanter, aber immerhin die Führung.
Ja, stimme ich absolut zu. Es gibt noch ein zweites Tor. Und dieses Tor kann man jetzt nicht unter Glückstreffer verzeichnen. Das ist eher ein merkwürdiges Tor, weil da, glaube ich, verschiedene Faktoren mit einbezogen werden oder mit dazukommen, die sonst vielleicht nicht immer dazu kommen würden. Wir sind in der 34. Minute und Murillo ist derjenige, der Richtung Strafraum von Rakowski angreift. Die Verteidiger sind so ein bisschen Larifari mit unterwegs, könnte man fast sagen. Rakowski kommt raus. Der Ball ist nicht direkt bei Murillo, sondern ein Stück weiter vorne. Er greift ihn sich auch und scheinbar hat er ihn auch fest. Allerdings ist Rakowski am Rutschen dabei. Und so wie es aussieht, lässt er den Ball leicht los. Der Ball entfernt sich so einen halben Meter von ihm. Halben Meter, Meter, nicht ganz einen Meter auf jeden Fall. Und Murillo sieht das. Er reagiert sehr, sehr schnell und kann sich den Ball dann nochmal angeln und schießt ihn ja so kullerballmäßig aufs Tor. Der ist jetzt nicht besonders schnell. Na gut, auch nicht schneckenlangsam, aber er wäre haltbar von einem Verteidiger. Denn es gibt noch einen Verteidiger, der in dieser Situation sehr stark in der Nähe ist und noch ganz schön viel ändern könnte. Es ist Boye, der junge ehemals College-Spieler, der dann im letzten Jahr ja zu Phoenix Rising wechselte. Und er ist als einziger noch mit im Strafraum und er ist derjenige, der quasi zwischen Patrick Rakowski, Murillo und dem Tor steht. Allerdings sieht er die ganze Szene gar nicht, weil in dem Moment, in dem Rakowski zum Ball rutschte und augenscheinlich den Ball auch hatte, dreht er sich mit dem Rücken zu dieser Szene hin und guckt quasi zum Tor. Und deswegen sieht er nicht, dass der Ball nicht mehr bei Patrick Rakowski ist, sondern dass er bei Murillo ist und sieht auch nicht, wie dieser den Ball ins Tor schießt. Die ganze Szene hätte anders aussehen können, wenn er sich nicht von der Szene weggedreht hätte. Das macht er in dem Fall. Erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen eher an so einen Jugendspieler. Das ist eine Situation, wie man sie eher aus Jugendzeiten kennt. Du guckst doch eigentlich zum Ball und nicht weg vom Ball in das leere Tor.
Ja, ich muss sagen, ich fand das Tor von Armando Moreno schon sehr hübsch. Also hat er richtig geschaltet. Mich würde aber, falls er uns mal wieder hören sollte, wirklich die Meinung von Patrick bei der Szene interessieren. Weil er hat sich durchaus kurz aufgeregt und die Kommentatoren waren auch ein bisschen verwundert. Und daher, ja, sind wir hier richtig mit unserer Theorie? Hattest du den Ball sicher in der Hand? Hau uns gerne mal da in die Kommentare, falls du das hören solltest. Ich muss sagen, ich bin aber ganz bei dir. Also du darfst als Verteidiger einfach nicht abschalten. Vor allem mit Blick darauf, wie man ja das Tor gegen Tulsa kassiert hat. Das war ja relativ ähnlich. Also Patrick kam da raus, tauchte quasi nach rechts ab. Dein Gegner, also der Stürmer von Tulsa, lief um ihn rum und konnte dann ins leere Tor einschieben, weil dann auch kein Verteidiger wirklich was getan hat. Und mit Blick darauf finde ich es halt noch kurioser, was halt da passiert ist. Also klar, man kann sagen, frühe Saison, die Chemie stimmt noch nicht, aber du verteilst jetzt nicht dein erstes Spiel als Pappma-Boy. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Also hätte man besser verteidigen können und vor allem, wenn du der letzte und einzig relevante Mann bist, der den Kullerball von der Linie kratzen kann, dann stehst du nicht mit dem Rücken zum Ball und guckst, keine Ahnung, zu einer hübschen Cheerleaderin, sondern eben zum Ball und versuchst, ihn rauszuhauen. Gut, gehen wir zum nächsten Tor. Das kam ein bisschen überraschend, war aber tatsächlich gut gemacht von Phoenix, denn in der Nachspielzeit, in der 45+3, bekommt Phoenix eine Ecke. Der Ball fliegt von links oben rein, Okello springt hoch, wird von seinen Verteidigern nicht wirklich gut gedeckt, kommt also ganz easy zum Kopfball, haut den Ball oben rein und damit der Anschlusstreffer für Phoenix. Ja, ich würde sagen, als Stürmer oder als Offensivmann ein sehr dankbares Tor, aber hat er durchaus gut gemacht, also war schon ein schöner Kopfball.
Gehen wir mal in die zweite Halbzeit und direkt, ja, 2 Minuten später, gibt es eine durchaus interessante Szene, die zu einer deutlichen weiteren Führung für El Paso führt oder zu einer deutlich weiteren Führung führt. In dem Fall ist es wieder Avila, der schießt einen Querpass in den Strafraum und an sich die Situation könnte recht schnell beendet sein. Da ist schon ein Verteidiger, klar, da ist noch ein weiterer Angreifer. Beide springen irgendwie Richtung Ball. Auch Patrick Rakowski springt Richtung Ball, aber irgendwie keiner kriegt den Ball so richtig. Der Ball fliegt weiter und geht noch weiter zu Travis. Der steht am linken Pfosten und ist aber völlig frei. Da ist kein einziger Verteidiger, weil die anderen Verteidiger, die zuvor nicht mit in die Situation gesprungen sind, die stehen alle ganz entspannt mit dem Strafraum herum, gucken sich so ein bisschen in der Weltgeschichte herum, aber stehen nicht bei ihm. Er hat natürlich den Platz. Patrick Rakowski, der wenige Augenblicke zuvor schon in der ersten Situation mit beteiligt war, kann gar nicht so schnell rübergehen und er kann quasi in die leere Hälfte vom Tor schießen, sodass es 3-1 steht.
Die nächste Szene ist auf jeden Fall Tor der Woche, vielleicht sogar Tor des Monats verdächtig. Und am Ende war es wahrscheinlich immer das schönste Tor der Partie. Denn in der 53. fiel das, so dachte man, spielentscheidende 4-1 für El Paso. Wieder mal eine Ecke, der Ball kommt von links reingeflogen, prallt von einem Verteidiger zurück, ein Stück hoch in die Luft. Armando Moreno, der ja schon vorhin ein Tor gemacht hat, der sieht das, dreht sich um, springt hoch und haut den Ball per Fallrückzieher unten links ins Tor rein. Patrick konnte da gar nichts machen, es war ein sehr, sehr schönes Tor. Und ja, wie man dachte, das spielentscheidende 4-1, denn so viel kann ich spoilern, El Paso hatte noch ein 5-1. Das wurde aber dann wegen Abseits zurückgenommen.
Mir fällt jetzt auch auf, warum ich Murillo und Moreno verwechsel. Die haben beide bei den Red Bulls gespielt. Es war, wie wir es schon angeteasert haben, nicht das letzte Tor. Und es gibt in der 69. Minute eine recht normale Szene im Prinzip. Smith hat den Ball, schießt ihn in den Strafraum zu Cabral. Der hat die perfekte Position und kann von da aus, steht recht mittig, hat genug Platz, kann von da aus dann ins Tor schießen. Und schon steht es 4-2.
Gehe ich mit. Mein kleines Fazit, was jetzt noch zum nächsten Szenen kommt, passt eigentlich, glaube ich, ganz gut auch in der Sache. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass El Paso nach der 4-1-Führung zum einen geistig abgeschaltet hat und zum anderen ein bisschen arrogant geworden ist. Und das nächste Tor, das dann 4-3, fiel in der 80. Minute, also schon recht kurz vor knapp. Und auch das war, wie ich fand, verhinderbar. Denn im Wesentlichen war es die klassische Situation. In der Mitte des Strafraums zieht ein Stürmer oder Offensivspieler alle Gegner auf sich und sorgt dafür, dass sein Nebenmann frei ist. In diesem Fall war es Sacco, der steht ja rechts, quasi rechts, unweit vom Strafraumeck. Der Ball rollt zu ihm, alle Verteidiger sind nicht bei ihm, er hat freie Schussbahn und haut den Ball mittig rein zum 4-3. War nicht schlecht gemacht von Phoenix, war aber halt auch irgendwie nicht sonderlich gut verteidigt. Und so stand es statt einem möglichen 5-1, was ja abseits war, plötzlich 4-3. Nur ein einziges Tor Unterschied.
Und natürlich, nicht überraschend, es kommt noch ein weiteres Tor. Und das Tor ist meiner Meinung nach das schönste Tor der Partie, weil es extrem überraschend kommt, aber doch ziemlich cool ist. Und in dem Fall ist es tatsächlich ein Tor, was wenige Meter, zwei Meter würde ich erschätzen, hinter der Mittellinie aus passiert und es wird einfach direkt aufs Tor geschossen und das in der 84. Minute roundabout dürfte es gewesen sein, ist schon sehr entscheidend oder sehr interessant, wenn es dann 4-4 plötzlich steht. In meinen Augen wirklich auch ein Kandidat für das Tor der Woche, vielleicht auch das Tor des Monats. Blöd, dass es gleich zwei tolle Tore in einer Partie gab.
Definitiv, aber der Schuss war einfach so großartig. Also aus dem Anstoßkreis in der perfekten Flugkurve oben links rein. Traumtor, kann man nicht anders sagen. Also wirklich ein wunderschönes 4-4. Und um ganz ehrlich zu sein, Phoenix hätte in der Nachspielzeit auch noch locker das fünfte Tor schießen können. Also El Paso war noch wirklich völlig von der Rolle, seitdem sie das 5-1 vermeintlich gemacht haben. Und mich würde mal sehr interessieren, wer freut sich jetzt mehr über das Ergebnis? Weil El Paso hatte den Arsch auf Grundeis und kann am Ende froh sein, nicht verloren zu haben, hat ja aber zwischendurch 4-1 geführt. Oder Phoenix, die anfangs extrem schlecht verteidigt haben, die ja plötzlich geschafft haben, einen 3-Tore-Rückstand zumindest zu einem Punkt aufzuholen. Also gibt es da einen moralischen Sieger? Sind beide enttäuscht, weil sie nicht gewonnen haben? Und ja, wie spielen die Spieler dazu? Oder wie stehen die Spieler dazu?
Tja, gute Frage. Es gab am Ende noch Ein bisschen Ärger. Was heißt Ärger? Es gab ein kleines Foulspiel in der 92. Minute. Das führte zu einer gelb-roten Karte für De Roma. Hat dann am Ende aber keinen Einfluss mehr gehabt.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir springen jetzt mal in die erste Liga, nämlich in die erste Liga der Frauen, in die USL Super League. Auch dort gab es zwei interessante Partien. Und normalerweise versuchen wir ja immer über die Teams zu sprechen, über die wir in der Woche zuvor nicht gesprochen haben. Diesmal machen wir eine Ausnahme. Wir sprechen nämlich nochmal über Brooklyn. Was daran liegt, dass wir in der letzten Woche quasi fast schon angeteasert haben, was jetzt passiert ist. Brooklyn hatte in der Woche zuvor auswärts gegen Dallas mit 6:0 verloren. Zu dem Zeitpunkt waren sie trotzdem Tabellenerste und jetzt stand ein Heimspiel an. In diesem Heimspiel haben sie zum einen das erste Mal in ihrem, neuen Stadion, würde ich es jetzt nicht nennen, auf ihrem neuen Baseballfeld gespielt und sie hatten ein Heimspiel und trafen dort auf die Zweitplatzierten oder aktuellen Zweitplatzierten von aus Loudon, Lauderdale, eher besser gesagt. Und dementsprechend war das Top-Duell. Platz 1 gegen Platz 2. Was war unsere Erwartung in der letzten Woche gewesen? Erinnerst du dich noch?
Ja, sehr gut. Wir beide haben getippt, dass Fort Lauderdale das Spiel recht gut gewinnen wird und damit die neue Tabellenführerin in der Tabelle werden wird.
Wir können es auch so sagen, es ist auch genauso passiert. An sich muss man allerdings sagen, ich fand, Brooklyn hat ziemlich stark angefangen. Sie wirkten sehr motiviert, sie wirkten kämpferisch, sie wirkten auch sehr zäh und haben sich da eigentlich ziemlich gute Chancen herausgespielt, die dann am Ende nicht ins Tor gingen, weil man entweder zu fahrlässig war oder auch natürlich die Torhüterin von Fort Lauderdale da durchaus gut gehalten hat. Aber an sich gefiel mir die Performance von Brooklyn ziemlich gut. Das war jetzt erheblich besser als das, was man in der Woche davor gesehen hatte.
Gehe ich völlig mit. Also es war okay. Was vor allem sehr besonders war, ist, dass es das erste Spiel von Brooklyn war im eigentlich geplanten Stadion. Denn sie haben ja ganz groß verkündet, dass sie auf Coney Island spielen wollen, in diesem doch recht bekannten Baseballstadion. Mussten ja dann aber umziehen aufgrund von Stadionproblemen. Und so war das jetzt das erste Spiel vor eigentlich heimischer Kulisse. Und dafür, dass ich gehört habe, dass das Spiel ausverkauft gewesen oder nahezu ausverkauft gewesen sein soll, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es war ironisch und ich habe es nicht gerafft, oder ausverkauft geht grundsätzlich auch, wenn man einfach deutlich weniger Plätze anbietet, als da sind. Also wenn du von einem Stadion, ich spinne mal rum, von 7.000 Plätzen nur 2.000 anbietest und dann von 2.000 verkauft werden, dann ist es natürlich 2.000 von 2.000, sieht aber trotzdem leer aus. Also ich habe da leider nicht den Plan, wie viele Plätze angeboten worden sind.
Was natürlich sein könnte, ist, dass sie von den verkauften Tickets ausgehen und nicht von den Personen, die an dem Tag die Tickets gescannt haben und vielleicht im Vornherein sehr viele Tickets verkauft wurden, aber aufgrund der wirklich schlechten Wetterbedingungen einfach die meisten nicht gekommen sind. Das könnte ja auch sein. Man sieht recht deutlich, es hat sehr unangenehm geregnet. Das dürfte viele verschreckt haben, zumal sie ja auch keine, zumindest das, was man vom Stadion sehen kann, da sah es jetzt nicht so aus, als wenn es da eine Überdachung gäbe. Beziehungsweise es gibt ein kleines Flügeldach, was hinter den Sitzplätzen ist. Also ja, das ist auch nichts, wo man sich unterstellen könnte, weil bei ein bisschen Seitenwind wäre man trotzdem nass. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht war es ja auch wirklich nur Sarkasmus gewesen, weil es sah recht leer aus. Allerdings wahrscheinlich auch wieder dieselbe Situation wie sonst so oft. Die Kamera ist genau auf die Tribüne gerichtet, wo die wenigsten Zuschauer sitzen und die meisten Zuschauer sitzen auf der Tribüne, wo auch die Kamera steht, sodass man diese gar nicht sehen kann. Ich will zwei Szenen mal betonen, die mir von Brooklyn gut gefallen hatten. Beide waren auch recht nah beieinander. In der 21. Minute hatte Brooklyn einen wirklich sehr, sehr starken Angriff, wo man auch gesehen hatte, da war viel Ehrgeiz dazwischen. Oder mit dabei, weil zwar Fort Lauderdale versucht hat zu verteidigen und immer wieder auch mal an den Ball kam und sich vielleicht auch mal kurzzeitig den Ball eroberte, aber durch den Ehrgeiz von Brooklyn haben die sich den Ball immer wieder zurückgeholt und letztendlich da eine durchaus lukrative Chance draus gemacht. Ich überlege, ich glaube, der Ball ging ja am Tor vorbei oder wurde gehalten, hat dann am Ende eben nicht zum Tor gereicht, aber sah schon mal sehr gut aus und hat eigentlich auch schon ganz gut die Richtung für das Spiel gezeigt. Und eine Minute später ist Brooklyn wieder im Strafraum von Fort Lauderdale und die Torhüterin springt zur rechten Seite. Der Ball fliegt wieder zu einer Brooklyn-Spielerin, die schießt dann aufs Tor, aufs leere Tor muss man ja dazu sagen, und schießt dran vorbei. Das, ja, also das darf dir eigentlich nicht passieren, weil das ist so eine Torchance, die müsstest du machen. Ansonsten kann es sein, dass du ein Spiel dann doch verlierst.
Stichwort, deswegen musste machen, das wäre meine perfekte Beschreibung fürs Tor in der 32. Minute. Denn Schneider Gordon hatte die Möglichkeit, ein quasi nicht machbares Tor reinzuhauen. Denn sie bekommt den Ball im Strafraum von Brooklyn, ich schätze mal maximal 2 Meter von der Torlinie entfernt, und nagelt den Ball mit Wucht und Schmackes direkt unter die Latte rein. War die Führung für Fort Lauderdale, aber wie gesagt, aus der Distanz und aus der relativen Ruhe, die sie hatte, wirklich fast unmöglich, quasi nicht zum Tor zu führen.
Ich glaube, mir würden ein paar Spieler einfallen, den vermännliche Spieler, denen das passieren würde.
Ich kenne einen Herr Tane, Lukas Schule, aber egal, mach weiter.
Ein weiteres Tor in der 62. Minute oder in der 67. Minute sogar, ja. Und da waren wir uns nicht ganz sicher, wem wir da jetzt eigentlich die Schuld geben wollen, weil die Situation ist äußerst kurios. Fort Lauderdale ist im Angriff und eigentlich war die Situation für Brooklyn schon geklärt. Der Ball war wieder in den eigenen Reihen. Die Torhüterin hatte ihn sozusagen geangelt, hat ihn recht schnell vor zu einer Verteidigerin gepasst. Die passt ihn weiter zu einer weiteren Verteidigerin. Diese passt ihn wieder zurück zur Torhüterin und die Torhüterin hat so den Ball. Natürlich sind da auch Spielerinnen von Fort Lauderdale in der Nähe. Die wollen natürlich auch den Ball haben, stürmen also wieder entgegen. Und die Torhüterin entscheidet sich, den Ball zu einer linken Verteidigerin zu passen. Und diese ist darauf aber irgendwie nicht so richtig vorbereitet oder hat damit nicht gerechnet. Ist also schon einen halben Meter zu weit, muss sich deswegen nochmal drehen, um den Ball zu bekommen. Und während sie sich mit dem Ball dann dreht, kommt die Angreiferin, und in dem Fall ist es wieder Gordon, die sich mal wieder den Ball schnappt. Das hatte sie bei dem Tor zuvor ja auch schon mal gemacht. Und mit dem Ball dann ja im Prinzip ins leere Tor laufen kann, weil die Torhüterin steht ja vorne. Und das war für sie eine einfache Sache, sieht aber weder für die Torhüterin noch für die Verteidigung da wirklich gut aus.
Gehe ich völlig mit. Ja, also mir hatte Pritchell eigentlich ganz gut gefallen in der Partie, aber in der Szene, ja, sahen alle nicht gut aus. Also weder die Verteidigerinnen, die nicht irgendwie geistig da waren, als auch sie, die den quasi perfekten Vorlagenpass zu Gordon macht, ja, nicht wirklich gut. Aber unterm Strich auch mit das Letzte, was relevant in der Partie gewesen ist. Oder hattest du noch irgendwas?
Nö, das war es dann gewesen. Was ich zusammenfassend sagen würde, Brooklyn hat gut gespielt und war in meinen Augen eigentlich auch das bessere Team. Fort Lauderdale war allerdings eiskalt. Sie haben die paar Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt. Die paar Fehler, die Brooklyn gemacht hat in der Verteidigung, die wurden eiskalt ausgenutzt und daraus wurden Tore gemacht. Hätte Brooklyn in dieser Partie gegen beispielsweise DC Power gespielt, vermute ich, wäre diese Partie entweder 0-0 ausgegangen oder Brooklyn hätte da mit einem Sieg vom Platz gehen können. Aber in dem Fall ist genau das passiert, was wir auch schon seit Wochen kritisieren. Sie sind gerade hinten sehr anfällig. Und wenn du gegen gute Teams spielst, dann darf dir das nicht passieren. Und das ist genau in dieser Partie deutlich zu sehen gewesen. Wollen wir uns gleich noch ganz kurz DC Power ansehen, wenn wir sie schon mal erwähnt haben?
Immer gerne.
DC Power musste auswärts ran gegen Spokane. Das ist jetzt nicht das hochwertigste Aufeinandertreffen, könnte man sagen, DC Power, die letzten in der Tabelle, Spokane, die vorvorletzten, erwartet man jetzt nicht die allerhöchste Qualität, würde ich behaupten. Wie lief denn das Spiel?
Ich sag mal so, auch hier das perfekte Beispiel für, man hat die Zuschauer auf der falschen Seite. Denn mit der Kamera sieht es so aus, als würden, ich schätze mal, 30 Leute auf der Tribüne sitzen. Aber die meisten lassen halt auf der Seite, wo die Kamera stand, die man dann nicht sehen kann. Aber ja, das erste Tor war tatsächlich eigentlich ganz angenehm. Und zwar Katie Murray trifft für Spokane. Sie war mittig am Strafraumrand, ich würde sagen vielleicht einen Meter ungefähr vom Elfmeterpunkt entfernt, und haut den Ball relativ bequem links unten am Pfosten rein. War ein schöner, guter Schuss, aber auch nicht sonderlich kompliziert, weil keiner sich wirklich gedeckt hat. 1:0 Führung für Spokane nach 36 Minuten. Davor ist aber auch nicht wirklich viel passiert, was qualitativ anmerkungswürdig war. Also wenn es Schüsse aufs Tor gab, dann wurden die so einfach gehalten, dass wirklich, wie sagt man so schön, der Keeper auch oder die Keeperin mit dem Baseballkäppchen den Ball hätte auffangen können.
Generell in der ersten Halbzeit war dann nicht mehr so viel. Interessant wurde es dann vor allem in der zweiten Halbzeit. Da fielen noch so einige Tore. Offensichtlich in der Kabine von DC Power gab es eine deutliche Ansprache, die deutliche Ansage, da muss mehr kommen. Man muss dazu auch sagen, beide Teams haben jetzt gar nicht so schlecht gespielt. Ich hätte es schlimmer erwartet, so wie man durchaus ja auch schon Spiele von ihnen gesehen hatte. Aber man hat da Potenzial gesehen. Und das sieht man bei DC Power in der zweiten Halbzeit ganz gut. Unter anderem in der 50. Minute. Dort machen sie zuerst einen sehr schnellen Doppelpass. Anschließend gibt es einen Querpass in den Strafraum. Und der sorgt für eine ganz gute Situation eigentlich. Die Angreiferin kann den Ball aufs Tor schießen. Allerdings prallt er, ich glaube, von der Torhüterin ab. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich vermute, es war die Torhüterin. Landet allerdings bei Bagley vor den Füßen und die kann den Ball dann einnetzen, ganz easy. Das war allerdings ein schön schnelles Spiel von DC Power, gar nicht so schlecht gemacht und führte zum 1:1.
DC kam zu noch einem Tor, das sogar schöner gewesen ist als das, meiner Meinung nach. Und zwar in der 63. Minute läuft die Stürmerin relativ alleine aufs Tor zu, sieht, dass die Keeperin zu weit aus dem Tor draußen ist und sie lupft den Ball einfach mal über die Keeperin ins Tor rein. War so ein halb hoher Lupfer über die Keeperin, die springt natürlich trotzdem los, kann aber aufgrund eben der Distanz zum Tor und eben der relativ flachen Sprungbahn nichts dagegen machen. War ein schönes Tor, kann man auch als Torwartfehler natürlich sehen, wenn man das möchte, aber ich würde sagen, in der sportlichen Situation, in der DC sich befindet, nehme ich das eher als Lob für die Stürmerin. Richtig schön geschaltet, schönes Lupfertor über die Keeperin rüber und damit das Spiel gedreht. Immerhin in Washington von DC. Das ist schon eine weite Reise.
Was man dazu aber auch sagen muss, die Situation kam ja aus einem langen Ball heraus und die Verteidigung hat da sehr offensichtlich gepennt. Also es war eine Verteidigerin mit dabei, alle anderen waren weit und breit nirgends zu sehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, man sieht es leider, weil es nur eine Kamera gibt, nicht so hundertprozentig. Aber die Art und Weise, wie sie schießt, sieht schon interessant aus. Ich vermute, es ist der Außenspann, bin mir aber nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall ein cooles Tor und könnte in meinen Augen für die Super League ein Tor der Woche sein. Führte auch dazu, dass DC Power dann jetzt führte mit 1:2. Und das für DC ja eigentlich ein gutes Ergebnis wäre. Allerdings blieb es nicht dabei. In der 66. Minute, also wenige Minuten nach dem 1:2, gibt es einen Elfmeter. Der resultierte aus einer, ich glaube, Ecke war es, und einem daraus folgenden versehentlichen Handspiel, was heißt schon immer versehentlich, im Strafraum, und konnte dann von Ekic relativ easy versenkt werden, das war gar kein Problem. War ein bisschen bitter für DC in der Situation.
Das schönste Tor der Partie war zugleich das Siegtor der Partie, denn es gab einen direkt verwandelten Freistoß von der Torschützin, die den Elfmeter reingehauen hat, Emina Ekic. Sie bekommt die Gelegenheit zum Freistoß, ich würde schätzen 3-4 Meter vom rechten Strafraum in die Mitte versetzt. Ball am Strafraumrand. Man kennt's, die Gegner machen ein Mäuerchen. Sie schafft es mit dem Ball perfekt zu schlenzen, sodass er über die Mauer rübergeht und sich unten links ins Tor reinsenkt. Ein sehr schöner Freistoßtreffer. Ich glaube auch den ersten, den wir hier bisher besprochen haben in der Super League. Und ja, das 2:3 oder das 3:2 aus Spokane Sicht. Erneute Führung, schönes Tor. Und ja, man kann sagen, die Schlussphase hat so ein bisschen was rausgerettet aus einer bis daher stellenweise eher drögen Partie.
Ja, aber wie gesagt, ich war positiv überrascht von dieser Partie. Ich bin mit weniger Motivation reingegangen. Am kommenden Wochenende kann man etwas beobachten oder kann man sich etwas ansehen, was ich vorhin schon mal indirekt angeteasert habe, nämlich die Partie zwischen DC Power und Brooklyn. Brooklyn kann also sein Fauxpas oder seine zwei letzten Fauxpas wieder gut machen, indem sie jetzt gegen den Tabellenletzten spielen. Sie müssen zwar auswärts ran, allerdings, wenn sie so spielen, wie sie jetzt in der letzten Partie gespielt haben, könnte man doch hoffnungsvoll sein, dass es Brooklyn in dem Fall wieder schaffen könnte, auf die Siegespur zurückzugehen. Ansonsten eventuell noch als Empfehlung, übrigens die Partie ist um 19 Uhr am Sonntag, also eigentlich eine ganz gute Zeit zum Sehen. Und um 21 Uhr spielt dann Lexington gegen Carolina Accent. Das dürfte auch eine ganz interessante Partie werden. Carolina natürlich eher der Favorit, aber Lexington überzeugt manchmal durchaus auch über ihre Spielweise. Hättest du in...
Also meine Tipps wären jetzt wieder auf den Männerfußball bezogen tatsächlich, wenn das noch in deinem Rahmen wäre. Ich möchte zuerst in die League One gehen, denn wir werden das Debüt von Texoma erleben, zumindest das Liga-Debüt, denn sie spielen am Sonntag um 1 Uhr morgens ihr allererstes Ligaspiel ever und treffen auf One Knoxville. Beide Mannschaften mussten nur Open Cup ran, haben also beide die gleichen ungefähr Bedingungen, die sie im Spiel erwarten. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das texanische Team mit Solomon Asante schlagen wird. Denn Knoxville war eigentlich mal ein guter Playoff-Contender in den letzten Jahren, also auch nicht gerade Fallobst. Das wäre mein Tipp aus der League One tatsächlich.
Und aus der Championship?
Da gibt's einige, aber mein bester Tipp für alle, die nicht gerne lange aufbleiben wollen: Es gibt Samstagabend zu deutscher Zeit drei Spiele, die echt angenehme Anschlusszeiten haben. Wir haben um 9 Uhr zwei Spiele, Detroit gegen Birmingham, Louisville gegen das Überraschungsteam Loudon und mein Tipp beginnt um 22 Uhr deutscher Zeit, das Derby del Camino Real, das Silberstraßen-Derby zwischen New Mexico, dem ja im letzten Jahr besten Team im Westen, gegen El Paso. Schönes Spiel, wie wir schon oft besprochen haben, gerade zuletzt El Paso mit einigen Toren. Kann ich nur empfehlen. Derbys sind immer gut, beide Mannschaften sind heiß und ja, 22 Uhr, angenehme Uhrzeit, auch noch aus Sicht ja, hier in Deutschland.
Wunderbar. Hast du ansonsten noch etwas?
Tatsächlich nicht, außer nochmal die Erinnerung, dass der Open Cup nächste Woche besprochen wird, weil ja, heute für uns ist gerade Mittwoch, da sind gerade mal eins von drei US Open Cup Runde 1 Spieltagen durch. Das heißt, schreibt uns trotzdem gerne, wenn euch die Ergebnisse interessieren sollten oder welches euch interessiert hat. Aber wir werden dann erst nächste Woche in Ruhe drüber quatschen. Also habt ein bisschen Geduld und dafür kriegt ihr dann die volle Dröhnung USL und US Open Cup nächste Woche. Nochmal als Erinnerung.
So ist es. Und die Spiele werden ja bei YouTube gezeigt. Also sowohl die Spiele vom US Open Cup wie auch die Spiele aus der USL. Also keine Ausrede, dass man es nicht sehen kann. Von uns soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback, entweder über US Soccer.net, die Website logischerweise, auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann wie gesagt mit dem US Open Cup und ganz viel USL. Bis dann.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.